Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Wärmewende Wagen ist das Thema des heutigen Walkman Podcasts und ich habe diesmal zwei Experten mit dabei, die sich mit mir über dieses drängende und ein bisschen unterschätzte Problem oder Thema, die sich mit mir über dieses Thema unterhalten. Einerseits begrüße ich heute Gunter Wiehl vom Energiestammtisch Freigericht. Gunter Wiehl ist dort zuständig für das Thema, also für die Arbeitsgruppe Zukunft Heizen und die Wärmewende ist sein Thema, sein Leib- und Magenthema, zu dem er hier auch demnächst einen Vortrag halten wird. Dazu später mehr. Des Weiteren erneut, du bist ja langsam hier Stammgast. Hallo Jürgen Stab, der Energieexperte vom Vorstand der Energiegenossenschaft Main-Kinzigtal und erfolgreiche Buchautor. Ich habe gehört, die beiden Bücher im Hintergrund sind die letzten. Na, also schnell nochmal gucken, ob im örtlichen Buchhandel was zu finden ist, oder? Ja, hallo Jürgen.
Ja, hallo, guten Morgen in die Runde. Da sind also noch genug Bücher da, denke ich mir, und die werden ja immer nachgedruckt. Also gerne zugreifen, so weit der Vorrat reicht. Ja.
Prima. Okay, Energiewende Wagen. Fangen wir doch mal mit dem Rookie im Energietalk hier an, Gunter Wiehl.
Ja, hallo, auch von meiner Seite in die Runde.
Danke. Was heißt denn Energiewende wagen? Gibt es denn da viel zu wagen oder ist das nicht was, was wir uns alle irgendwie auf die Fahnen schreiben sollten, weil es sowieso als Thema auf uns zukommt, eher früher als später?
Ja, also wir haben das Thema als Wagen bezeichnet, weil es doch für viele ein Wagnis tatsächlich ist. Also eigentlich ist es das, was wir schon immer machen, ja, bessere technische Systeme in unsere Häuser einbauen, in unsere Häuser modernisieren und deshalb jetzt, sage ich mal, das Ganze vielleicht unter dem Thema Klimanachhaltigkeit zu machen, ist dann vielleicht der neue Anstrich, aber bin selber Ingenieur und mich freut es natürlich immer, wenn wir über effiziente neue Systeme reden können, ja.
Neue und effiziente Systeme, was genau stelle ich mir denn darunter vor? Also ich habe oben zwei alte Holzheizungen, die ich eifrig aus dem eigenen Garten mit Material versorgen darf. Ja. Und eine alte Ölheizung, jetzt die neue Ölheizung oder wo geht's denn da momentan gerade hin? Man ist ja so ein bisschen verwirrt, wenn man tagsüber sich die Nachrichten reinzieht und jeden Tag oder praktisch jeden Tag, jeden zweiten hört man was Neues, was die Politik sich da überlegt. Man weiß ja gar nicht mehr, was noch Sinn macht, oder?
Ja, Ralf, das ist ein guter Punkt, weil eigentlich, wenn man mal in den Medien schaut, es geht um Verbote, es geht um Heizungen, die wir nicht mehr nutzen können, aber es geht eigentlich nicht darum, wie kann eine neue Zukunft aussehen, ja, wohin geht eigentlich die Reise? Und ganz offen, also wenn man mal ganz vorne anfängt, ja, früher haben wir mit Holz geheizt, ja, dann haben viele von uns, sag ich mal, noch alte Gas- oder Ölthermen im Keller. Ja, und für viele war es dann, sage ich mal, schon ein Fortschritt zu sagen, okay, ich gehe von der alten Gasheizung hin zu einer sogenannten Gasbrennwertheizung. Und viele haben dann auch schon festgestellt, in dem Moment, wo man das macht, ohne dass man das Haus dämmen muss, ohne dass man das Haus sonst aktualisieren muss, kann man über eine Gasbrennwertheizung schon viel Energie einsparen gegenüber einer alten Gasheizung oder einer alten Ölheizung, die noch in den Kellern war. Und im Prinzip das, was jetzt passiert, das ist einfach nur den Weg weiterzugehen. Das heißt, es gibt halt heute noch effizientere Heizungssysteme. Die Wärmepumpen sind vielen Diskussionen, können wir nachher dann mal genauer drauf eingehen, was da der Unterschied ist. Aber im Prinzip ist eine Wärmepumpe auch nichts anderes als wieder ein weiteres Upgrade, also eine noch effizientere Heizung als die Gasbrennwertheizung. Und von daher ist das im Moment einfach der nächste Schritt. Wärmepumpensysteme, Klimaanlagensysteme, die halt noch, sag ich mal, sorgsamer mit der Energie umgehen, die wir haben, als das eine Gasbrennwertheizung in der Vergangenheit konnte.
Also ich hatte vor knapp 3 Jahren hatte ich einen ziemlich ausführlichen Besuch eines Vertreters einer Heizungsbaufirma, die kamen aus dem Ruhrpott sogar hier runtergedüst, und der hatte mir ein recht gutes Angebot gemacht, sehr umfangreich, weil das Haus ist ja hier auch ein bisschen größer, ein bisschen älter, und zwar für eine große Gasheizung, allerdings halt kombiniert, auch dann entsprechend auch ein bisschen gefördert, mit sehr, sehr viel Solar. Ich habe halt hier auch ein bisschen Flachdach vorrätig und in guten Lage. Das hätte also ganz gut, das Ganze, hätte ganz gut hingehauen. Hätte ich natürlich jetzt im letzten Winter auch in die Röhre geguckt. Na, also von daher, man muss da relativ flexibel momentan sein und überstürzt handeln ist eigentlich ein Fehler.
Ja, und ich glaube, das, was wir alle gesehen haben die letzten Monate, ist die Frage, woher die Energie kommt. Das ist eine ganz entscheidende auch für die eigene Heizungswahl. Ja, im Prinzip war es Standard für uns in Deutschland, ja, auf Gas uns zu verlassen. Das haben unsere skandinavischen Nachbarn ganz anders gemacht die letzten Jahre schon. Also dort ist man da schon ja ganz andere Wege gegangen. Und ich denke, jetzt für jeden Einzelnen ist es halt spannend. Man hat ja im Prinzip zwei Modelle. Das Modell der Vergangenheit war, man bezieht Energie und damit heizt man, damit wird das Haus warm. Und diese neuen Möglichkeiten, die jetzt kommen, die gehen ja nicht in die Richtung, ich stelle einfach nur die Heizung um, sondern wenn man das weiterdenkt und, sagen wir mal, auf 10, 20, 30 Jahre denkt, kann man sich auch Gedanken machen, ja, kann ich einen Teil dieser Energie selber erzeugen? Also das sind alles Dinge der Hausmodernisierung, die nacheinander kommen können. Zum Beispiel das Dach mit Photovoltaik zu belegen, um eine Heizung mit zu versorgen. Aber im Endeffekt ist halt die Riesenchance da drin, dass ich nicht mal 100% zukaufen muss von meiner Heizenergie, sondern sagen kann, okay, mein Dach erzeugt mir beispielsweise die Hälfte dieser Energie über das Jahr gemittelt. Ist im Dezember natürlich weniger als, sag ich mal, im März aktuell. Aber das ist genau diese Riesenchance. Ja, man ist nicht mehr 100% abhängig von denen da draußen, von Energielieferanten da draußen, sondern kann so ein Stück weit auch sein Glück selber gestalten. Und das ist das Neue jetzt an diesen moderneren Heizsystemen. Und da, um jetzt auch einfach mal die Breite zu machen, das sind ja nicht nur Wärmepumpen, ja. Also wir reden da auch über Infrarotheizungen. Wir reden darüber über Klimaanlagen, die mit zum Heizen genutzt werden. Und wir reden eben über das, was viel in den Medien ist. Das sind die Luft-Wasser-Wärmepumpen, also die sozusagen einfach an den Wasserkreislauf der alten Heizung mit angeschlossen werden. Und das sind so die Optionen. Und dann muss man wirklich schauen, was für ein Haus haben wir dort. Ja, der eine hat einen Neubau, der nächste hat einen Altbau. Dann gibt es gar nicht den Altbau, sondern da muss man mal genau hinschauen, wo eigentlich jeder steht und was dann auch das beste Heizungssystem ist.
Also ich habe jetzt hier ein Haus, das ist hochmodern. Ich glaube, der neuere Teil ist von Mitte der 70er, der ältere Teil Ende der 50er. Das heißt, also auf mich wäre das schon, für mich wäre das schon eine etwas größere Aufgabe, ne?
Ja, genau. Und es ist ja auch die Sache, so ein Haus ist zu einem gewissen Datum gebaut worden und dann hat jeder irgendwo schon mal was angefasst im Laufe des Lebens dieses Hauses. Der eine hat vielleicht die Fenster erneuert, der nächste hat die Geschossdecke gedämmt, ja, der übernächste, sag ich mal, hat irgendwas an der Fassade gemacht. Und von daher, wir gehen vom Energiestammtisch da ganz pragmatisch ran. Wir schauen erstmal drauf, was hat denn derjenige an Heizenergie benötigt im letzten Jahr? Und über diese Zahl, also wie viele Kubikmeter Gas, wie viele Liter Öl, das dann umgerechnet in Kilowattstunden, wo kommt man denn da grundsätzlich raus? Und wenn man das in Bezug setzt auf die Fläche, auf die Wohnfläche des Hauses, dann kriegt man eine ganz wichtige Kennzahl und ein Gefühl, wo steht denn eigentlich das Haus? Weil wenn ich höre, da ist eine Geschossdecke gedämmt, wenn ich höre, da sind die Fenster mal gemacht worden, das sagt noch nicht präzise was, weil ich nicht die Einzeldaten habe, wie gut sind diese Einzelelemente. In dem Moment, wo man aber sieht, was hat derjenige verbraucht im letzten Jahr, kriegt man einen ganz guten Eindruck, wo steht das Haus eigentlich und wie groß wird die Herausforderung an einer Umstellung. Ja, oder ist es vielleicht sogar ganz einfach, man tauscht einfach nur das Heizungsaggregat. Also von daher, das schauen wir uns gerne an und gehen da ganz pragmatisch ran und schauen erstmal, wie ist denn eigentlich der Ist-Zustand von so einem Haus. Ja.
Also ihr analysiert die Häuser, das macht ihr von eurem Verein aus oder?
Ja, also ich sag mal so, wir bieten natürlich keine Energieberatung an, ganz klar, sondern wir informieren einfach und wir schauen uns mit den Leuten dann einfach mal die Verbräuche an und diskutieren letztendlich auf Basis von unserer Erfahrung, was sind so die Möglichkeiten. Also da vielleicht auch ganz klar, wir sind alle Leute, die machen das ehrenamtlich, aus Spaß, sag ich mal, an der Technik und aus Spaß, ja, Leuten auch weiterzuhelfen und auch in der aktuellen schwierigen Situation weiterzuhelfen. Und von daher, wir haben halt alle relativ viele Systeme gesehen. Viele von uns haben schon umgerüstet, haben dadurch Erfahrungen gesammelt, haben viel, sage ich mal, mit Nachbarn, Freunden, Bekannten, sage ich mal, Häuser schon modernisiert. Und aus der Erfahrung raus versuchen wir halt letztendlich Leuten zu helfen, die genau vor der Entscheidung stehen, die jetzt vielleicht schon wissen, in 2, 3 Jahren wird es meine Heizung nicht mehr machen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Na.
Jürgen, wie siehst du das denn von der energetischen Seite aus? Du hast mich ja eigentlich auch so ein bisschen auf das Thema hingewiesen und mit der Nase draufgestupst.
Ja, also ich sehe es als essentiell wichtig an. Es ist so, wir haben in der Vergangenheit haben wir immer über die Stromwende gesprochen. Wir haben durchaus auch kontrovers, darf ich sagen, auch über die Erzeugung des Stroms gesprochen. Und es ist so, dass wir halt bei der Wärmewende oder beziehungsweise die Wärmeenergie macht in Kilowattstunden das Doppelte aus, was die Stromenergiewende angeht. Wobei das Ganze auch wieder verzahnt zu sehen ist. Wir kennen das von der Sektorenkopplung. Vielleicht kann man da noch mal kurz drauf eingehen. Also im Grunde genommen ist alles miteinander in irgendeiner Form verzahnt. Wir werden natürlich, wenn wir Wärmepumpen haben, dann haben wir stromgeführte Anlagen. Das heißt, wir werden mehr Strom brauchen. Dafür werden natürlich die fossilen Energien reduziert. Dann kommt noch die Mobilität dazu. Das sind so die drei Faktoren, die zusammenwirken. Und ja, ich sehe das im Prinzip als extrem wichtig an. Und ich glaube, es ist auch eine relativ große Verunsicherung derzeit in der Bevölkerung. Und deswegen hatten wir also da überlegt, eben dieses Thema dann auch noch mal intensiver zu diskutieren. Gunter Wiedel als promovierter Ingenieur ist natürlich in der Lage, das Ganze auch mit einem gewissen, sagen wir mal, mit einer Fachunterfütterung zu versehen, was wir, also dazu sind wir nicht in der Lage. Wir referenzieren auch immer gerne auf den ESF, also auf den Energiestammtisch Freigericht, weil wir selbst keinerlei Informationsveranstaltungen in größerer Form mehr durchführen können. Also das schaffen wir einfach zeitlich nicht mehr. In der Anfangsphase haben wir das durchaus gemacht. Dann haben wir später mal, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, immer mal einmal im Jahr einen prominenten Vertreter eingeladen. Franz Alt war da, der Hans-Josef Fell. Und das haben wir dann aber auch wieder reduziert. Ich mache ein bisschen was über den Verband jetzt, biete ich an, über die Lanek Hessen e.V. Das ist ein Zusammenschluss von etwa 33 mittlerweile Energiegenossenschaften hessenweit von insgesamt roundabout 65. Also etwa die Hälfte ist in unserem Verband gebündelt. Und ja, ich freue mich, dass wir einfach dieses Thema jetzt auch mal ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit bringen. Es ist ja schon mittlerweile heiß diskutiert. Und ich glaube, man sollte den Bürgern, das ist zumindest meine ja irgendwo Erfahrung, sollte man die Angst nehmen und auch die Hemmschwelle nehmen, tatsächlich auf die neueste, auf den neuesten Stand der Technik zuzugreifen, weil eine Heizung, die funktioniert 20, 25 Jahre lang und im Jahre 2045 wollen wir klimaneutral sein. Das heißt, zurückgerechnet auf heute müssen wir eigentlich gestern angefangen haben, unsere alten Heizungen rauszuschmeißen. Ne?
Ja, und auch wirklich mal auf, ja, die einzelnen Leute geschaut. Ja, viele Leute im Moment schauen sich aktuelle Kosten an. Also was kostet heute Gas? Was kostet heute Strom? Was kostet heute ein Solarmodul? Was kostet heute eine Wärmepumpe? Und es ist ja tatsächlich so, die Entscheidung, die wir heute treffen, die hat Auswirkungen, wie du sagst, auf die nächsten 20 Jahre. Also sprich, keiner weiß, wo ein Gaspreis mit CO2-Aufschlägen in den 30er Jahren liegen wird. Ja. Aber die Entscheidung, die wir heute in den 20er Jahren treffen, die hat Einfluss auf das, was wir in den 30er Jahren im Haus stehen haben werden. Und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir auch wirklich versuchen, ja, eine Sensibilität bei den Menschen aufzubauen. Ja. Denkt nicht nur an nächstes Jahr, sondern ihr trefft jetzt eine Entscheidung, wenn ihr eh investieren müsst, wie es weitergeht die nächsten 20 Jahre. Und ja, CO2 wird teurer werden. Also egal, welche Regierung rankommt, wenn wir an den Klimazielen festhalten in Europa, dann wird letztendlich CO2 einen Preis bekommen und er wird auf die Treibstoffe aufgeschlagen. Und das ist halt was man im Hinterkopf auch haben muss, wie sich, sage ich mal, Energiepreise weiterentwickeln. Ja, und das andere ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Im Moment mit einem alten Heizungssystem ist man 100% abhängig vom Energielieferant. Und in dem Moment, wo ein Teil selbst erzeugt wird im Haus, dann entkopple ich mich. Das heißt, selbst wenn es starke Schwankungen gibt, dann entkopple ich mich ein Stück weit von diesen Schwankungen, nicht zu 100%. Aber es ist alles schwächer, gedämpfter und freundlicher, als wenn ich, sag ich mal, dem komplett ausgeliefert bin. Und das ist halt was, wo wir wirklich darauf hinweisen, was wichtig ist. Macht euch Gedanken, ihr müsst nicht alles auf einmal machen. Ihr könnt nach und nach in die Dinge auch rein investieren, weil ja jeder von uns, sag ich mal, muss mit seinem Budget klarkommen, muss so eine Investition auch stemmen können. Und es sind eben Entscheidungen, die zahlen sich erst über 10, 20 Jahre aus. Das ist nicht nächstes Jahr wieder drin, das Geld. Und von daher ist es ein ganz wichtiges Thema. Ne?
Wie sieht es denn da aus mit Menschen, sage ich jetzt mal, in dem im letzten Drittel, im letzten Viertel ihres Lebens? Also ich bin jetzt über 60 und muss mir natürlich jetzt schon die Frage stellen: Lohnt sich für mich überhaupt noch der? Du sagst ja, das rechnet sich erst in 20 Jahren mit ein bisschen Glück, je nachdem, was bis dahin noch alles passiert. Wie ist denn da die Akzeptanz bei der Gruppe, die vielleicht das Ende der Spanne, wo sich dann anfängt zu rechnen, nicht mehr erlebt?
Also habe ich
Ist
ganz
da die
unterschiedliche.
Begeisterung groß oder?
Das Verrückte ist, das hat erstmal nichts mit der Altersklasse zu tun, auch nicht mit der Lebenssituation, sondern ich habe da
Okay.
ganz unterschiedliche Dinge gehört. Und das ist auch das Schöne, sage ich mal, bei unserer Arbeit. Ja, man steigt ja auch immer in die Leben und Situationen der Leute ein. Ja, was brauchen die eigentlich in dem Moment? Ich habe Dinge gehört von einem 80-Jährigen, der gesagt hat, ja, ich mache das jetzt, weil wenn ich mein Haus dann verkaufen muss, dann hat es, sage ich mal, für meine Kinder sozusagen, die das Ganze erben, den höheren Wert danach, weil es schon ein regeneratives System drin hat. Das heißt, die haben eher, sage ich mal, an die Kinder gedacht, an die sie das Haus vererben, diese Art von Menschen, wenn ich mal so sagen kann. Andere, die stellen kritisch die Frage, ja, ich wohne jetzt hier noch 10 Jahre drin, macht das Sinn für mich? Ja, das habe ich auch gehört. Und generell, also wenn es jetzt erstmal darum geht, macht es für einen selber Sinn? Klar ist die Frage wichtig, bin ich in dem Haus noch 10, 15, 20 Jahre drin? Wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann sehe ich auch die Früchte von dem Umstieg in dem Fall. Wenn das halt nicht der Fall ist, wenn ich sage, okay, ich bin hier maximal noch 10 Jahre in dem Haus, klar, dann kann man an Wiederverkaufswert denken, hat dann vielleicht auch für sich, sage ich mal, oder die Kinder noch einen Benefit drin. Aber klar, man muss halt schauen, wo sind die Leute, ja, in ihrer Lebensphase und was für ein Haus haben sie mit sich geführt, ja, wie viel muss denn eigentlich gemacht werden? Weil was so auch als Schreckgespenst immer rumgeistert, ist ja, ich muss ein Haus komplett sanieren, bevor ich die Heizung erneuern kann. Und das ist halt was, das hat vielleicht früher mal gegolten, wo zum Beispiel Wärmepumpensysteme nur mit Fußbodenheizung zusammengearbeitet haben, wo Wärmepumpensysteme keine hohen Wassertemperaturen erzeugen konnten. Aber mittlerweile, wo wir Wärmepumpen haben, die man, sag ich mal, bis 55 Grad Vorlauftemperatur einsetzen kann, kann man eben auch dran denken, zu sagen, okay, ich habe meine Heizkörper im Haus, ich lasse das Haus, wie es ist, und rüste einfach das Zentralaggregat um, solange wie ich, sage ich mal, maximal 55 Grad Vorlauftemperatur generieren muss. Weil das ist das, was moderne Wärmepumpen auch noch, sage ich mal, mit vernünftigen ökonomischen Werten erreichen. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wir gehen mit den Leuten erstmal im Prinzip die Häuser durch. Wir schauen, wo ist die Vorlauftemperatur im Winter. Das heißt, wir ermutigen die Leute auch einfach, lauft mal ganz bewusst durch den nächsten Winter. Schaut mal in der kältesten Nacht auf eure Heizung, wo eigentlich die Vorlauftemperatur liegt. Und probiert doch mal aus, an der bestehenden Gasheizung die Vorlauftemperatur abzusenken und schaut mal, ob es wirklich kalt wird. Weil was sich auch oft festgestellt hat, ist, da ist die Vorlauftemperatur auf 70 Grad eingestellt und das Haus würde auch warm werden bei 55 Grad. Und das ist was, was wir gerne erstmal mit jedem machen. Dafür muss man kein Geld in die Hand nehmen. Man hat die bestehende Heizung. Man dreht sie einfach erstmal stufenweise langsam runter und schaut, ob jeder Raum noch warm wird. Und wenn das dann nicht der Fall wäre für einen einzelnen Raum, dann muss man dort mal drüber nachdenken, kann man dort einen Heizkörper vergrößern oder kann man sich dort was einfallen lassen. Also das sind so die Schritte, die wir erstmal versuchen zu ermutigen, bevor man das viele Geld in die Hand nimmt. Ne?
Wie ist das denn bei der Wirtschaft? Ist denn die Wirtschaft soweit schon so fit und so liefer, fähig und bereit, dass die jetzt, wenn es jetzt wirklich einen Run gibt, auch diese Wärmepumpen und ähnliche Systeme, können die denn überhaupt schon alle reagieren? Und dann die, wie mich jetzt natürlich mit am meisten interessierende Frage, wo kriegen wir denn auf einmal den Strom her? Vor 3, 4, 5 Jahren haben wir noch darüber diskutiert, dass wir überall im Haus die Energiesparlampen eingebaut haben und haben die alten Dinger rausgefeuert und jetzt heizen wir komplett mit Strom und mehr oder weniger und haben vielleicht noch dann das Elektroauto in der Garage stehen, das auch noch irgendwie versorgt werden muss, damit es vorwärts kommt. Der Energiehunger wird ja immer größer. Wie kriegen wir das denn geregelt?
Also das waren jetzt total viele spannende Sachen. Ich fange mal ganz vorne an, was die Geräte angeht. Haben wir überhaupt so viele Geräte oder kann die Industrie so viele Wärmepumpen, so viele Photovoltaikmodule, so viele Wechselrichter zur Verfügung stellen? Auf der PV- und Wechselrichterseite entspannt sich es gerade. Also die Verfügbarkeiten sind wieder besser, auch für Hausspeicher, also Batterien wird es gerade wieder besser. Bei Wärmepumpen sind wir tatsächlich noch nicht über den Berg. Also im Moment sind wir in einer Phase, wo wir gigantische Nachfrage haben und kaum Angebot. Das heißt, Leute, die sich jetzt entscheiden, die warten ein halbes Jahr Minimum mal auf die Pumpe im Regelfall. Ne? Im Moment werden im Wärmepumpenbereich verschiedene Produktionsstandorte gebaut. Bei den, sag ich mal, namhaften Heizungsherstellern auch, um halt in 2025 zum Beispiel mehr Kapazität zu haben. Das heißt, bei den Wärmepumpen wird es vielleicht tatsächlich noch 1, 2 Jahre dauern, bis sich das Ganze entspannt und eine Wärmepumpe auch schneller verfügbar wird, ja. Minimum, ja. Das heißt, wir reden da eher über die zweite Hälfte der 20er Jahre, wo wir dann vielleicht eher wieder in ein normales Gefüge kommen, wo es genug Angebot gibt. Gut, eine Nachfrage gibt es im Moment sowieso, ne? Also vielleicht da auch der Vergleich, Jürgen, du hast ja vorhin Sektorenkopplung angesprochen, ja. Bei den Elektroautos hatten wir das die letzten Jahre so. Also von 2020 bis 2022 hatten wir eine enorme Nachfrage nach Elektroautos, aber keinerlei Angebot. Das heißt, die Preise für Elektroautos sind durch die Decke gegangen. Und jetzt Ende 2022, Anfang 2023 gehen jetzt gerade die Preise langsam runter. Und weil auch das Angebot an Elektroautos steigt, also das ist eben das Problem mit so einer neuen Technologie. Die ist nicht einfach da in dem Moment, wo das jemand will, sondern im Endeffekt, dann werden erst die Investitionen getätigt, die Fertigungsstätten aufgebaut und dann wird es erst mehr Geräte geben. Das wird aber jetzt tatsächlich die nächsten Jahre kommen. Und weil im Prinzip die Investitionen sind jetzt losgestoßen und damit wird es auch in Zukunft mehr Pumpen geben. Das andere, was du fragst, ist ja ein ganz entscheidender Punkt, weil wir nehmen eigentlich die ganze Energie. Und jetzt kommt das rein, Jürgen, was du vorhin gesagt hast, dass Wärmewende steht nicht für sich alleine. Ich kann natürlich eine Wärmepumpe direkt ans öffentliche Netz anschließen. Dann zieht die entsprechend den Strom aus dem öffentlichen Netz. Und wir sagen so schön, so eine Wärmepumpe, die spart unfassbar viel Energie, die braucht aber Strom. Und die Aussage, die kommt halt daher, wenn man so ein typisches Altbauhaus hat mit 20.000 Kilowattstunden Wärmebedarf. 20.000 Kilowattstunden ist eine große Zahl, aber stellt euch jetzt einfach 20 Eimer an Energie vor, ja. Dann macht die Wärmepumpe nichts anderes, als aus diesen 20 Eimern Energie geteilt durch 4 zum Schluss 5 Eimer Energie zu machen. Das heißt, diese 5 Eimer Energie, die muss ich immer noch irgendwo herbringen. Aber ich bin von den 20 Eimern Energie runtergekommen auf die 5 Eimer Energie. Allein dadurch nur, dass ich das Zentralaggregat ausgetauscht habe. Allein, dass ich die Heizung, die alte rausgeworfen habe, die neue eingebaut habe. Da ist noch nichts gedämmt an dem Haus weiter. Da ist noch nichts weiter verbessert. Das ist einfach nur durch das Wirkprinzip, dass eine Wärmepumpe quasi keine Wärme erzeugt, sondern wie der Kühlschrank bei jedem im Haus Wärme von einem Punkt zu einem anderen Punkt hin manövriert. Also in dem Fall kühle ich quasi meinen Garten, um mein Haus zu wärmen. Und das macht die super effizient, so wie die Kühlschränke seit 100 Jahren, so wie die Klimaanlage seit Jahrzehnten. Und das ist halt der Grund, wieso ich von diesen 20.000 Kilowattstunden runterkommen kann auf 5.000. Das heißt, auf Wärmepumpen umzustellen, das ist eine der größten Energiesparmaßnahmen, die es je gab. Weil Jürgen, wie du gesagt hast, die meiste Energie in unseren Haushalten, die investieren wir in Wärme. Wenn wir das mal mit den Kilowattstunden vergleichen, jeder hat vielleicht einen Stromverbrauch von 3.000 Kilowattstunden, 4.000 Kilowattstunden maximal. Und 20.000 Kilowattstunden pumpen wir heute an Gas in die Häuser rein. Ne? Und von diesem Riesensockel kommen wir erstmal über die Pumpe runter auf 5.000, was immer noch viel ist gegen den Hausverbrauch. Weil da kommt dein Argument rein, Ralf, Ja, wir gehen ja im Prinzip von 3000 Kilowattstunden Stromverbrauch hoch dann plus 5000 auf 8000 Kilowattstunden. Das heißt, der Stromverbrauch steigt, aber der Gesamtenergieverbrauch sinkt dramatisch. Und das ist das, was so eine Wärmepumpe tut, was auch ein Heizen mit Klimaanlagen tun. Ja, da habe ich also Riesenpotenzial. Ja, und dann stellt sich die Frage, woher nehme ich jetzt die 8000 Kilowattstunden Strom? Ziehe ich die jetzt aus dem Netz? Oder kann ich davon 50, 60% selber erzeugen? Mit dem eigenen Dach. Und das ist das Verrückte, was absolut nicht intuitiv ist und was ich vorher auch nie gedacht hätte. Aber was wir über die Erfahrung jetzt sehen, Häuser, die wir komplett umgestellt haben, sprich, wo die Heizung getauscht wurde, wo der Verbrenner gegen ein Elektroauto getauscht wurde, wo eine eigene Energieerzeugung drin ist, also Photovoltaik zum Beispiel, die verbrauchen am Ende auch nur 5000, 4000, 6000 Kilowattstunden Strom. Das ist gar nicht so unterschiedlich zu dem, was wir bisher hatten. Der Riesenunterschied ist aber, dass die eben einen Großteil von der Energie, die sie für Auto, für Heizung und für Licht benötigen, vom eigenen Dach ziehen und gar nicht mehr aus dem Netz. Und deshalb, ja, die Netze müssen ausgebaut werden, weil, ich sag mal so, Spitzenbelastungen im Winter werden größer sein. Aber es ist auch nicht dramatisch anders, als es bisher war. Es ist nicht so, dass wir unser Netz verzehnfachen müssen oder ähnliches, unser Stromnetz. Und es müssen diese Spitzen abgefangen werden und wir müssen drüber reden, woher kommt im Winter der Strom? Weil mit der Photovoltaik kann ich im Dezember keinen Beitrag leisten. Das macht dann erst wieder Spaß, so ab Februar. Aber ich sag mal so, das jetzt als sehr lange Antwort auf, ja, auf eine komplexe Frage, ja. Also woher kommt der Strom, woher kommen die Geräte? Na.
Also man soll als Podcaster ja eigentlich nie mehr als ein oder zwei Fragen am Stück stellen. Diese Regel habe ich eben gerade massiv gebrochen gehabt, ist mir schon klar. Ich hatte letzte Woche hatte ich eine Zuschrift bekommen von einem Leser und Hörer von mir und der meinte, ich solle mich doch mal ein bisschen schlau machen, wie denn dieses alles abgefangen werden könnte. Das ginge doch eigentlich nur über Atomkraft und ich sollte mal ein bisschen mal mich mit dem einen oder anderen Kollegen von der Atomwirtschaft auseinandersetzen und den mal bei mir in den Podcast einladen. Ich denke, da sind wir uns jetzt alle einig. Atomkraft, also zumindest in meinen Augen, ist jetzt nicht unbedingt die Lösung, solange es da keine Lösung für die Entsorgung gibt und dort mehr Probleme dranhängen, vor allen Dingen auf Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen hinaus, kann das kein Thema sein. Wir verschieben da nur irgendwelche Probleme. Aber was machen wir denn, um im Winter zum Beispiel diese Lücke aufzufüllen? Heute Morgen habe ich ein schönes Beispiel gehört. Da ging es, glaube ich, um die Zahl der Windkraftanlagen, die benötigt würden. Jetzt kommt gleich der Jürgen wieder mit ins Spiel, damit diese Differenz, die sich da jetzt immer mehr auftut, abgefangen würde oder werden könnte. Wir hatten jetzt, also ich glaube, die Zahl, ich weiß nicht, ob die jetzt ganz aktuell war, vielleicht war der Vortrag, den ich da gehört habe, von 21, 22 von diesen Darmstädter Experten, den du mir da empfohlen hattest. Und da hieß, war die Zahl, glaube ich, 6.000 Anlagen haben wir jetzt aktuell in Deutschland. 30.000 sollten es werden. Und das ist natürlich eine Hausnummer, eine riesige Hausnummer. Das wird ja bestimmt auch nicht ganz so ruckzuck gehen. Was gibt es denn sonst noch für Alternativen? Haben wir denn nur die Windkraft, die Solarkraft oder geht es wirklich darum, dass wir möglichst viel erstmal Grundlast vom Dach holen oder vielleicht Mini-Anlagen aufs Dach schrauben oder im Garten die Wärme holen aus dem Boden oder was machen wir denn jetzt?
Ja, ich nehme den Ball gerne auf. Also die beste Kilowattstunde, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Das ist die Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, beziehungsweise dann auch nicht erzeugt werden muss. Das heißt, wir müssen eigentlich uns reduzieren in bestimmten Belangen, in bestimmten Bereichen. Ich weiß, dass das nicht unbedingt, ja, in der Politik gut ankommt, wenn man also den Bürger vielleicht auch mal sagt, okay, spar vielleicht die eine oder andere Kilowattstunde ein. Versuche also damit eben im Grunde genommen etwas für die eigene Bilanz zu tun. Das heißt also sprich die Energiebilanz, aber auch die pekuniäre Bilanz. Aber letzten Endes werden wir natürlich in einem Industrieland nicht weiterkommen, wenn wir also jetzt uns extrem gesund schrumpfen wollen. Also wir müssen im Grunde genommen auch, und da vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick oder eine kleine Facette zur Atomkraft, oder auch Kernfusion oder ähnliche, sagen wir mal, Dinge, die da immer auch wieder ins Spiel gebracht werden. Wir müssen die Energie jetzt erzeugen. Das heißt, Wenn man jetzt beispielsweise spekuliert auf Kernfusion oder auf andere Technologien, die also vor 50 Jahren bereits irgendwie in aller Munde waren, und da hieß es, naja, es dauert 50 Jahre, bis wir das fertig entwickelt haben. Heutiger Stand der Dinge wäre wahrscheinlich der, dass man sagt, wir brauchen weitere 50 Jahre, um die Kernfusion fertig entwickelt zu haben. So schiebt sich das dann immer in die Länge. Wir müssen aber jetzt die Energie erzeugen, jetzt sofort, und das geht nur über die Sonne. Windenergie ist auch Sonnenenergie. Es gibt keine, aus meiner Sicht heraus, keine Alternative zur Sonnenenergie. Da gehört die Windenergie dazu als wichtiger Bestandteil. Und wir werden also onshore, werden wir erheblich mehr Windräder brauchen. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, Standorte, wo bereits Windräder stehen, kleinere Kategorie, dort werden größere Windräder in absehbarer Zeit entstehen, die also eine weit auch größere Energieausbeute beinhalten. Also die Energie, die erzeugt werden kann mit einem Windrad, steigt in der dritten Potenz. Das heißt, also man muss sich das so vorstellen, was also, oder man kann es einfach anhand eines kleinen Zahlenbeispiels, kann man sich das herleiten, 2 hoch 3 ist 8. Das heißt, im Grunde genommen 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist wiederum 8. Das bedeutet, man hat also hier eine exponentielle Entwicklung in der Energieausbeute. Im Detail kann das Gunther sicherlich bestätigen. Wir haben einen größeren Abstrich an Wind mit größeren
Ja.
Rotorflächen, größeren Flügeln. Und man kann also auch bei gegebenen Platz- oder Standortbedingungen kann man weitaus mehr Energie erzeugen. Und ich mache mir da keine große Sorgen, also dass wir die Energie erzeugen können. Wir haben mittlerweile ja schon eine Integration von 50% im Stromsektor, und die anderen 50%, beziehungsweise auf 80% wollen wir bis 2030 kommen. Ich bin da sehr optimistisch, aber wir müssen die Windenergie dazu denken. Wir sind Industriestandort, wir haben sehr viele Industriebauten. Die Windräder werden vermutlich irgendwann mal auch so hingenommen werden wie die Strommasten. Wir haben überall Strommasten in ganz Deutschland verteilt. Ich schaue da mehr oder weniger gut, die bewegen sich nicht. Das ist der Unterschied. Und man kann auch durchschauen. Die Windräder stehen da und bewegen sich. Wir werden uns dran gewöhnen müssen. Mein Sohn, wenn der mit mir im Auto unterwegs ist, der ist 21, der fragt dann auch ab und an mal, ja, was ist denn das für ein Windrad, welcher Kategorie? Es gibt diese eiförmigen entsprechenden Gondeln, die im Grunde genommen eben von Enercon kommen. Ich will jetzt keine Schleichwerbung hier betreiben. Also Enercon ist ein deutscher Hersteller. Dann gibt es die Vestas-Anlagen, die sind eckiger. Auch die Türme sind unterschiedlich. Also man kann da durchaus, auch wenn man durch die Lande fährt, kann man da auch so ein bisschen schauen, wer welcher Hersteller welche Windräder baut. Ist ja manchmal auch ganz spannend, das zu sehen. Und Windräder stehen im Prinzip dort, wo halt auch die Windhörigkeit gegeben ist. Und sie sollen dort auch stehen, wo halt möglichst we wenig Wohnbebauung ist. Deswegen findet man halt auch sehr viele Windräder an der Seite von Autobahnen oder entlang von Autobahnen. Das ist aber ganz normal, weil im Grunde genommen eben dort auch wenig Wohnbebauung ist. Wer möchte schon an der Autobahn wohnen direkt? Von daher werden also auch erheblich mehr Photovoltaikanlagen dazukommen, die auch jenseits oder längs der Autobahnen gebaut werden, auch längs der Schienen. Da gibt es ein neues Gesetz seit 01.01.23, dass man also da diese Bereiche besser nutzen kann, auch keine Anträge mehr stellen muss oder dass das Antragsverfahren vereinfacht wurde. Etc. etc. Aber jetzt habe ich mich auch ein bisschen zu weit, glaube ich, schon wieder ausgelassen. Wir sollen ja nur 3 bis 4 Sätze irgendwie pro Redebeitrag bringen. Also von daher mache ich jetzt hier mal einen Break.
Wir können es ja gerne wie Kafka halten. Der hat ja auch, glaube ich, Bücher geschrieben. Da hat jeder Satz so knapp eine Seite im Buch. Also von daher.
Genau. Ja, nee, aber um das nochmal aufzugreifen, auch vorhin die Sache mit den Atomkraftwerken. Also vielleicht muss man auch nochmal einen Schritt zurück machen. Einfach mal schauen, was wir heute tun in Deutschland. Ja, wir haben um die 3000 Terawattstunden Energiebedarf in Deutschland. Davon sind 0, sind 500 Terawattstunden Strom von diesen 3000. Ein Sechstel. Alles andere ist Energie, die wir als Erdgas und Erdöl oder als Uran zuführen. So, und jetzt haben wir gesagt, wenn wir das mit dem Klimawandel ernst meinen, dann müssen wir irgendwie aufhören, Erdgas und Erdöl zu verbrennen. Egal in welcher Form und egal in welcher Aufbereitungsstufe. Das heißt letztendlich, dass wir diese 3000 Terawattstunden, dicker Daumen, umsetzen müssen über erneuerbare Energien. Jetzt hat man vorhin das mit dem Haus, mit der Wärmepumpe, dass die ja unglaublich viel Energie spart. Und das Gleiche gilt im Übrigen für das Elektroauto. Es braucht ein Drittel der Energie vom Verbrenner. Und das ist ein Glücksfall. Hätten wir das nicht, müsste man nämlich mit Windrädern und Solarzellen diese 3000 Terawattstunden erzeugen. Dadurch, dass aber die Verbraucher sozusagen effizienter werden, kommen wir, je nachdem, es gibt verschiedene Institute, die das durchgerechnet haben, irgendwo raus, vielleicht bei 1500, 2000 Terawattstunden Energiebedarf in Zukunft. Gibt es verschiedene Studien mit verschiedenen Annahmen, man muss dann schauen, wo sich das einschwingt. Aber die Nachricht ist klar, man kommt von 3000 runter, mal mindestens bis 2000. Und das ist toll, ja, das ist richtig gut, weil das heißt, ich muss weniger Windräder und Solarzellen bauen am Ende des Tages. Weil was gibt es denn noch als Alternative? Wir hätten die Kernkraft, ja. Das würde aber auch bedeuten, wenn wir 1500 Terawattstunden Strom erzeugen wollen, dass wir nicht über 2, 3 Kernkraftwerke reden, sondern eher in der Größenordnung von 100 für Deutschland. Und das glaube ich nicht, dass das dann, sage ich mal, Zustimmung findet bei der Bevölkerung, wenn wir so viele Werke jetzt aufbauen würden und das in einem Schweinsgalopp, ja, um diese in den nächsten Jahren auch verfügbar zu haben. Und ja, was haben wir noch für Energiequellen? Wir haben Geothermie, also Erdwärme, die man aus den Tiefen nach oben pumpen kann. Aber dafür haben wir eigentlich nicht die richtige Geologie in Deutschland oder zumindest nicht so viel Energie zur Verfügung, um deutschen Strombedarf zu decken. Und dann bleibt leider nur Photovoltaik und Windenergie übrig am Ende des Tages. Man hat noch ein bisschen Biomasse, die kann man auch geschickt einsetzen. Aber da können wir nicht mehr massiv mehr Energie erzeugen. Und jetzt kommt halt noch ein zweiter Glücksfall dazu. Die Physik ist da gnädig uns. Ja. Die Windenergie hat ihr Maximum in der Erzeugung im Winter. Und die Photovoltaik hat ihr Erzeugungsmaximum im Sommer. Und durch diesen Glücksfall ist durch eine geschickte Kombination von beiden Technologien eine ganz gute Versorgung über das Jahr möglich. Das heißt, wir reden nämlich dann nur noch über Lücken von wenigen Tagen, die viel zitierte Dunkelflaute, zum Beispiel im Winter, oder im Sommer auch, ich habe eine Hochdruckphase, habe wenig Wind und habe nur am Tag die PV-Erzeugung. Und diese Lücken zu schließen, da müssen wir uns halt Gedanken machen über Speichertechnologie. Vielleicht über Gasspeicher, vielleicht über Batterien, vielleicht über eine Kombination von beiden. Aber das ist genau die Aufgabe, die vor uns steht. Also im Prinzip das mit PV, mit Wind und mit einem Speichermedium, diese Lücken zu schließen und die Energie umzustellen.
Bei den Speichermedien wären das wieder zentrale Speichermedien, große Anlagen, die dann zwischenspeichern, ja, oder sehen oder was weiß ich was alles, was da jetzt an Technologien auf uns zukommt. Oder reden wir da auch davon, dass auch jeder Einzelne zu Hause bei sich speichern kann? Ich habe jetzt mitbekommen, es gibt von VW, glaube ich, Entwicklungen, dass die anfangen, und Windenergie, Solarenergie zum Beispiel vom Dach, die tagsüber dann vielleicht zu viel reinkommt, in die Batterie des Autos reinpumpen. Und wenn das Auto nachts zum Beispiel steht, dann würde diese zum Beispiel wieder in den Kreislauf im Haus abgegeben, tagsüber wieder aufgefüllt und so weiter.
Ja.
Solche reden wir auch jetzt davon oder nur von diesen großen, wieder zentralen Geschichten, die halt irgendwo in jeder größeren Stadt oder im Kreis oder sonst irgendwo, ja, stehen?
Also ich sag's mal so, sowohl als auch. Ja, Jürgen, du hast vorhin so schön gesagt, die beste Kilowattstunde ist die ich nicht verbrauche. Das ist zweifelsohne so. Die zweitbeste ist aber die ich nicht transportieren musste. Mhm. Wenn ich nämlich nicht die Netzinfrastruktur nutzen muss zum Ausgleich, dann spart mir das zum Schluss Leitungen, entsprechende Umspannwerke, entsprechende Transformatoren, all das kann ich kleiner auslegen, wenn ich lokal den Strom erzeuge und auch lokal speichere. Und das am besten auf verschiedenen Netzebenen. Also genau das Erste ist das, was du auch gerade angesprochen hast. Im Haus kann ich einen Hausspeicher installieren. Jeder hat über der Heizung einen Wassertank. 500 Liter nehmen thermische Energie auf, können am Tag vorgewärmt werden für die Nacht. Jeder kann sein Haus über eine intelligente Wärmepumpensteuerung am Tag 2, 3 Grad auch anheben und davon in der Nacht zehren. Das reduziert den Netzbezug in der Nacht. Das sind einfachste Speicher. Und was vielleicht auch die nächsten Jahre noch kommt, ist, wenn man ein Elektroauto hat, dass das eben dann, genau wie du beschreibst, rückspeisen kann ins Haus. Auch das wäre eine sinnvolle Nutzung, um einfach erstmal da, wo viel Energie schon benötigt wird, im privaten Bereich sozusagen zu speichern und lokal zu erzeugen. Und dann kann man einen Schritt weitergehen, und das kann man sich schon in Großumstadt beispielsweise meines Wissens anschauen. Ich meine, es war Großumstadt. Das von der Entega, dort gibt es ein Pilotprojekt, dass die einen Speicher installiert haben in dem Wohngebiet im Ortsnetz verteilt Trafo. Das heißt, dieser Speicher macht nichts anderes, erstmal auf Wohngebietsebene auszugleichen und damit wieder auch draußen vom Netz weniger reinzuziehen. Und das nächstgrößere ist das, was zum Beispiel in Kupferzell, ich meine, die EnBW ist, das baut aktuell. Das ist dann ein sogenannter Netzbooster, der sozusagen Ungleichheiten im Netz puffert und entsprechend auch wiederum die Leitungen entlastet. Und deshalb eine sinnvolle Kombination aus, sage ich mal, Leitungsausbau und Speicherausbau ist meiner Ansicht nach genau das Richtige. Und die Transportmengen zu reduzieren dadurch, weil ich eben intelligent Energie nutze und Verbräuche auch an die Verfügbarkeit anpasse. Über smarte Geräte, da muss keiner dran stehen und selber regeln, ja. Aber die, wenn ich halt weiß, im Haus am Tag wird Energie produziert, auch diese Energie schon mal ins Haus reinspeichern am Tag. Na.
Meine ganz saudoofe Frage. Wir sind jetzt ja gerade in einer Phase drin, in der es gerade in Europa auch schwer rappelt und wir nie wissen, wie das hier noch weitergeht. Ist ja schon nicht ganz ungefährlich. Wir hatten vorletzte Woche, glaube ich, einen Fall, dass durch irgendwelche Hacker aus Russland, so die Nachrichten, dann eine Software geschädigt wurde, die für die Steuerung der Windkraftanlagen zuständig war. Dann sind dann 600 oder 1000 Windkraftanlagen in Deutschland ausgefallen. Wie anfällig werden wir denn, wenn wir jetzt auch zentrale Speichersysteme haben? Machen wir uns da nicht immer mehr, setzen wir uns da nicht einem Risiko aus, einem enormen Risiko, oder?
Also klar, alles, was irgendwo übers Internet vernetzt ist, kann auch gehackt werden. Das ist einfach so. Ja, das weiß jeder. Der Riesenvorteil von der Energiewende ist, dass sie ja dezentraler wird. Ich gehe ja weg von den großen zentralen Einrichtungen. Es gibt nicht mehr die großen zentralen Energieerzeuger. Und es gibt sicherlich ein Verteilungsnetz, und das ist auch die Achillesferse. Und auch das ist ein Stück weit natürlich noch zentral. Das heißt, man wird nie sicher sein. Aber das Gute ist ja, gehen wir nochmal zurück zur Wärmewende, wenn jetzt die Leute sich dafür entscheiden, in ein regeneratives Wärmesystem zu investieren, das mit Photovoltaik koppeln, dann haben die mit Sicherheit auch einen Speicher drin. Und der Speicher hat eine Notstromfunktion. Das heißt, in dem Moment, wo das äußere Netz verloren geht, baut ihr ein eigenes Inselnetz auf in vielen Fällen. Die einfachste Form davon ist, dass man so eine Notstromsteckdose am Speicher hat und da zumindest, sage ich mal, noch Kühlschrank oder andere Sachen mit versorgen kann im Stromausfall. Und das ist halt die Riesenchance. Man wird unabhängiger von diesen zentralisierten Strukturen. Die kommen eigentlich aus den Zeiten der industriellen Revolution, wo es halt sinnvoll war, Strom an einem Ort zu erzeugen, die ganze Kohle, die ganzen Energieträger dorthin zu schaffen und in einer großen Brennkammer zu verbrennen. Das macht auch Sinn, weil ich dann wenig Randverluste habe, weil ich einen hohen Wirkungsgrad habe. Das ist aber geboren aus der damaligen Technik, weil es halt Sinn gemacht hat, eine Verbrennungskraftmaschine groß zu bauen. Heute, wo ich letztendlich verteilt über einzelne Photovoltaikmodule Strom erzeugen kann, über einzelne Windräder Strom erzeugen kann, dann kann ich im Prinzip ganz anders damit umgehen. Ich kann die Erzeugerleistungen über das Land verteilen. Ich kann die Transportnetze über das Land verteilen, ich kann die Speicher über das Land verteilen. Und das macht es schwerer angreifbar als, sage ich mal, wenige zentralisierte Energieerzeugungswerke. Und ist halt erst nötig oder möglich geworden über die heutige Halbleitertechnik und all das, was wir jetzt mit Photovoltaik und Windkraft machen können. Und das ist wirklich ein kompletter Paradigmenwechsel gerade, der da abläuft. Ja.
Es hat Jürgen ja vorhin erzählt, es gibt bei der Windkraft gerade neue Entwicklungen. Die Maschinen werden größer, sie werden effektiver. Das geht im Affentempo bei der Produktivität nach oben. Wie sieht das denn bei den Solaranlagen aus? Ich meine, bei den Solaranlagen ist es ja eigentlich so, dass die Kritiker, genau wie bei den Elektroautos, sagen, da wird halt eine Unmenge an, eine Menge, nicht eine Unmenge, Unmenge gibt es nicht, eine Menge an Rohstoffen verbraten, die halt irgendwie, die zumeist noch aus Ländern kommen, die selbst in Armut leben, und da werden noch enorme Umweltprobleme hinterlassen. Ist denn da irgendwas in Sicht, dass wir auch da mal auf eine Produktion kommen, auf Versionen, die vielleicht auch eine gute Effektivität haben, die ordentlich Strom produzieren und die nicht so einen negativen Beigeschmack haben? Gibt's da irgendwas? Ist da was in Sicht?
Also was die Solarmodule angeht selber, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, aber so ein Solarmodul, das besteht aus ganz viel Aluminium, das ist der Rahmen, ne? Besteht aus einer Glasplatte. Glas ist SiO2, erstmal in erster Näherung, also Siliziumdioxid, Sand auf Deutsch. Und das Silizium, was da drunter liegt, diese Scheiben, die man sieht, das ist sozusagen Silizium. Das ist das gleiche Silizium, was im Siliziumdioxid drin ist. Also das ist auch etwas Silikate, daraus besteht die komplette Erdkruste. Das ist also was sehr, sehr weit verbreitet ist. Es ist kein seltenes Element, sondern einer der häufigsten auf der Erde. Das Schwierige bei den Solarzellen ist, ich muss ja aus dem Siliziumdioxid, aus dem Sand, den Sauerstoff rauswerfen und das Silizium in hochreiner Form gewinnen. Und das ist das, was Energie kostet. Und das ist das, woher, sage ich mal, so ein gewisser Rucksack kommt, der am Anfang abgetragen werden muss. Und ich müsste jetzt eine Studie auch mal raussuchen, aber dieser Abtragszeit, die ist aktuell unter einem Jahr, also wir reden da über mehrere Monate, die es braucht, bis die Energie wieder drin ist, die ich für die Herstellung einer Solarzelle aufgebracht hat. Ich kann das natürlich noch weiter sicherlich optimieren in der Zukunft. Also gerade wenn diese ganzen Hochtemperaturprozesse mit erneuerbarer Energie laufen, ist es umso besser. Auf der anderen Seite werden heute Garantien für Solarmodule von 25 und 30 Jahren gegeben. Das heißt, so ein Modul läuft minimal 30 Jahre auf dem Dach. Es kann auch 40 laufen. Und das sind Sachen, ich habe die Energie um den Faktor sozusagen, ja, 1 zu 40, also im Prinzip um Faktor 40 mehr Energie drin, als ich mal ursprünglich ausgegeben habe. Und das ist genial. Also das ist Wahnsinn, wie effizient das schon ist. Also von daher, man muss kein schlechtes Gewissen haben, man muss es im Bewusstsein haben. Aber gerade Solarzellen verwenden jetzt auch nicht unglaublich seltene Elemente, ja, wie wir das vielleicht in der Anfangszeit der Batterien diskutiert haben beispielsweise. Und vielleicht da auch noch ein Wort dazu, was Batterien angeht. Jeder kennt das Kobalt oder die Diskussion um Kobalt in Batterien. Eine moderne Batterie beinhaltet hauptsächlich nur noch Nickel. Und die Batterie von morgen, die jetzt gerade eingeführt hat, Eisen und Phosphat und Lithium noch. Das heißt, man geht dort auch zu Elementen über, die es häufig in der Erdrinde gibt, was ja auch Sinn macht, weil das Ganze muss billig werden. Ich kann nicht exotische Elemente verwenden, um eine Massentechnologie aufzubauen. Das läuft nicht. Und das heißt, auch dort haben wir im Moment den Trend hin, dass es geht zu günstigen, leicht verfügbaren Elementen mit einer ähnlichen, guten Leistungsdichte, wie, sage ich mal, die ersten Batterien, die es auf dem Markt gab. Also das nur jetzt mal der kurze Exkurs, sind wir ganz weit weg von der Wärmepumpe sozusagen. Aber ja, Energiewendetechnik muss einfach verfügbar sein, die muss günstig sein in Zukunft und wir müssen genug Rohstoffe dafür haben. Und das Schöne ist, um jetzt nochmal bei der Wärmepumpe zu bleiben, wir müssen nicht tonnenweise mineralische Rohstoffe wie Erdgas oder Erdöl fördern und blasen die in die Atmosphäre und die kommen nie wieder. Sondern all das, was wir an Elementen, sage ich mal, einsetzen, zum Beispiel in einer Batterie beispielsweise, oder, sage ich mal, der Wärmetauscher, eine Wärmepumpe, ja, diese Metalle, die dafür gebraucht werden, die können recycelt werden. Die fließen wieder zurück, nachdem das Gerät benutzt wurde. Und das ist neu im Vergleich zum fossilen Zeitalter.
Prima. Jürgen, Ergänzung?
Ja, sehr gerne. Ich habe also neulich eine Universität besucht und dort gab es also eine Veranstaltung auch zum Thema Großbatterien. Und es gab also auch zwei Batterien, die man besichtigen konnte. Einmal auf Lithium-Ionen-Basis, da wurden also irgendwie 150 i3, also von dem BMW i3, Batterien zusammengesteckt. Dann gab es nebendran, und das ist eigentlich das spannendere Thema gewesen, eine sogenannte Redox-Flow-Batterie. Die Redox-Flow-Batterie, die war also wesentlich größer. Das entsprach etwa einem Mehrfamilienhaus von der Größenordnung. Die hat also aber ein Investment gehabt von der gleichen, in gleicher Höhe wie die Lithium-Ionen-Batterie. und hatte aber die Eigenschaft, dass sie bis 50 Jahre Speicherzyklen aushält. Der Professor, der das Ganze vorgestellt hatte, sagte also, da bis dahin ist er längst tot sozusagen. Er wird also das Ende dieser Batterielaufzeit nicht mehr erleben. Und bei der Lithium-Ionen-Technologie haben wir durchaus immer noch das Problem mit den Ladezyklen. Also da wird viel geforscht. Ich kann das also nur bestätigen. Wir werden hier auch auf Biobasis werden wir neue Stoffe finden, und das wird auch bereits entwickelt. Es gibt ein Unternehmen im Bayerischen, ich glaube Karlstadt oder Karlstein, kenne mich jetzt so regional nicht so genau aus. Das ist das Unternehmen CM Blue,
in vielleicht Alzenau.
Ja. In Alzenau, sorry. Du bist da näher dran, auch örtlich.
Genau.
Vielleicht kannst du auch da vielleicht noch mal was dazu sagen, aus meiner Sicht heraus. Also es entsteht da sehr vieles und das macht Hoffnung, dass wir also auch das Speicherthema in kürzester Zeit in den Griff kriegen.
Genau, also im Prinzip ist das ein chemischer Speicher, der halt Lignin, also den Holzstoff, mit einbezieht. Auch der wird jetzt im Moment gerade so weiterentwickelt, die Fertigung hochgefahren. Man muss sehen, wo der natürlich kostentechnisch dann rauskommt im Vergleich zu den Speichern, die es heute schon gibt. Aber es ist halt wichtig, dass es verschiedene Technologien dort gibt, ne? Und die im Wettstreit miteinander sind und die gegenseitig auch die Kosten runterdrücken. Und das ist halt das, was im Moment extrem dynamisch passiert, ne? Und so ist es im Prinzip auch mit den Wärmepumpen. Ja, die Wärmepumpen, das waren, als das Ganze losging, sehr komplexe Systeme, mehrteilige Systeme. Mittlerweile gibt es diese sogenannten Monoblockgeräte, ja, wo das Ganze verschlankt wird. Man versucht, alles in ein Gerät reinzukriegen. Man hat den Wasserspeicher direkt mit im Gerät, sodass so eine Wärmepumpe auch einfach zu installieren ist. Man stellt im Prinzip wie so einen Kühlschrank in den Hauswirtschaftsraum, ja, schließt diesen Kühlschrank an und verbindet ihn mit einer Außeneinheit oder hat sogar schon alles in der Außeneinheit drin. Von daher versucht man dort das so einfach und so auch simpel wie möglich für die Installation zu machen, weil wir haben ja das Thema Fachkräftemangel auch im Handwerk und so eine Installation muss einfach schnell gehen, die muss leicht von der Hand gehen, man darf nicht lange Qualifikationen dafür haben. Also das Stichwort auch, ich arbeite ja mit einem Kältemittel bei einer Wärmepumpe, ja. Früher hat man einen Kälteschein gebraucht, um diese Leitungen zu verlegen, ja. Mittlerweile gibt es Wärmepumpen, wofür die Installation kein Kälteschein mehr erforderlich ist, damit eben auch ungelerntere Kräfte, die neu in das Segment reinkommen, die Sachen installieren können. Und das sind solche Sachen, da geht es jetzt wirklich großen Schrittes hin. Und zum Schluss ist es jetzt wirklich so, man muss sich das einzeln anschauen, jeden Bestandsbau für sich und dann Entscheidungen treffen, wie man letztendlich umrüsten kann. Und wie gesagt, da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ganz wichtig ist eben zu schauen, wo liegen die Vorlauftemperaturen. Und muss man da vielleicht was tun? Muss man vielleicht Heizkörper vergrößern, um die Vorlauftemperatur weiter abzusenken? Aber es ist eben, wie gesagt, Gott sei Dank weiß Gott nicht mehr so, dass man das Haus totdämmen muss, um eine Wärmepumpe zu installieren, sondern man kann sich den Dämmstandard nehmen, den man hat, und dann die Situation bewerten und dann über die Umrüstung nachdenken.
Macht ja auch Sinn. Ich meine, das ganze Abenteuer muss ja auch irgendwie bezahlbar sein.
Absolut.
Wenn du das ganze Haus erstmal von vorne bis hinten anpackst, die Fenster austauscht, von außen nochmal neu verkleidest, das Dach machst, den Dachboden, pipapo, die Anlage, die Heizung, dann kannst du ja gleich ein neues Haus kaufen, aber ganz
so ist es. Ja? Ja, so ist es, genau das.
Ich habe das für mich mal durchgerechnet hier, zum Beispiel bei meinem Haus. Also sorry, ich könnte es genauso gut stehen lassen und würde mir ein neues Haus bauen, was von vornherein gleich entsprechend effizient ist. Und dann käme ich wahrscheinlich sogar noch günstiger mit davon.
Genau. Nee, und das ist wirklich das, was aus meiner Sicht jetzt persönlich auch die Umstellung der letzten Jahre verhindert hatte einfach. In dem Moment, wo ich diese ganzen Dämmmaßnahmen treffen muss, das kann ich nicht machen. Also das bringt keiner privat mit, dieses Geld, ja. Und von daher wird es jetzt auch durch die moderne Technik einfacher, einfach das Haus zu nehmen, wie es ist, und dann zu sehen, wie passe ich das Heizungssystem an. Ne?
Ja, das lässt sich also durch mich durchaus auch, nachdem ich also die Tagespresse beziehungsweise auch die Wochenpresse ein bisschen durchleuchtet habe, kann man feststellen, dass also in Norwegen, in Schweden, in Ländern, wo man es nicht vermuten würde, wird längst nicht mehr darüber diskutiert, ob man also nochmal eine Gas- oder eine Ölheizung einbauen soll. Die haben längst umgestellt auf Wärmepumpe, obwohl die wesentlich weniger Sonne haben, die haben wesentlich kältere Temperaturen im Winter. Das funktioniert, also das geht.
Ja.
Und wir sollten einfach ja da ein bisschen beherzter rangehen, mutiger auch vielleicht mal rangehen. Und ich bin auch dabei zu überlegen, also für mein Häuschen hier, ich habe das Haus gekauft mit einer relativ neuen Ölheizung, leider Gottes. Hätte vielleicht einen niedrigeren Preis bezahlt und hätte eine alte Ölheizung dann sofort rausgeworfen. Jetzt stehe ich natürlich vor dieser Frage und freue mich dann auch schon auf Gunthers Analyse. Ich habe also ein paar Daten ihm zugesandt und wollte da auch noch mal darauf hinweisen. Gunther betreibt im Facebook eine wunderbare Analyse-Seite. Vielleicht mag er das selbst noch mal vorstellen. Ich habe mir das auch heute noch mal angeschaut. Da gibt es also Excel-Tabellen, die man pflegen kann, ausfüllen kann und kann sich dann also auch selbst eine Analyse erstellen. Wir haben am 27.04. zusammen mit
Ganz kurz,
Stammtisch.
Jürgen, ganz
Ja.
kurz, bevor du jetzt auf den Termin
Ja.
kommst, vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal die Homepage erstmal nennen, über die man dann zum Gunder kommt oder Gunder selbst. Ich
Ja,
könnte mir jetzt
also
überlegen.
vielleicht ganz kurz, wir haben von Zukunft Heizen eine Facebook-Seite, können wir, denke ich, auch in den Shownotes mit verlinken. Wir haben bei uns im Energiestammtisch auf der Webseite auch diesen Heizkostenrechner, den du zitierst, Jürgen, mit hochgeladen. Das ist ein ganz einfaches Tool, wo man mal anfangen kann und sagen kann, ich trage mein Gas- oder Ölverbrauch ein, trage ein, habe ich eine Gas- oder eine Ölheizung am Anfang. Und man kann dann mal ausrechnen, beispielsweise, über wie viele Jahre kommt denn mein Geld zurück, wenn ich in eine Wärmepumpe investiere? Man kann dort verschiedene Preise für die Wärmepumpen beispielsweise eintragen, und kann somit mal schauen, wie verhalten sich das eigentlich insgesamt, die gesparten Energiekosten, die ich habe, wann amortisieren die dann die Investitionen? Da haben wir im Prinzip mal alles reingegossen, was wir aktuell wissen. Also das sind Sachen auch reingeflossen. Momentan ist ja zum Beispiel der Gaspreis noch subventioniert über die Mehrwertsteuerabsenkung. Das wird ja nächstes Jahr wegfallen. Solche Sachen sind schon mit eingerechnet und dann kann jeder mal in der persönlichen Situation, in der jeder einzeln ist, mal einfach querrechnen und schauen und gerne auch auf uns dann zukommen über Facebook beispielsweise oder über unsere Webseite eine E-Mail schreiben, wenn es um Unterstützung geht am Ende. Na.
Das ist ein kostenfreies Angebot von eurem Energiefreundeverein da.
Genau.
Also es ist keine kommerzielle Geschichte, das muss halt nochmal betont
Absolut. Also da bitte auch um Verständnis. Wir machen
werden.
das alle in unserer Freizeit an Abenden und Wochenenden. Aber es kommt immer eine Antwort. Das können wir garantieren. Aber wie gesagt, wir haben Spaß dabei und helfen gerne euch weiter. Also einfach letztendlich da draufklicken und wir würden uns dann melden. Na.
Prima, prima. Jürgen, du wolltest noch auf einen Termin hinweisen, der recht wichtig ist für uns alle.
Ja, das würde ich gerne tun. Also es ist so, dass ich hatte es ja in einem vorigen Redebeitrag so ein bisschen geäußert. Wir können selbst mangels Zeit keine Informationsveranstaltungen mehr in größerer Form anbieten und freuen uns da, dass wir da mit dem Energiestammtisch Freigericht ja einen Weg gefunden haben, zusammenzuarbeiten. Der Energiestammtisch Freigericht, ich mache da nochmal richtig jetzt Werbung dafür, ist ein toller Verein, der also verschiedene Ausprägungen hat. Es gibt also dort auch verschiedene Arbeitsgruppen zur Wärmewende, zur Mobilitätswende etc. etc. Und wir haben am 27.04. im, ich glaube, Fußballheim, ne, bei euch in Bad
FSV-Heim hier in
Orb,
Bad Orb, ja genau, unten im
FSV-Heim
Hütchen,
in Bad
Herrn Hütchen.
Orb, gibt es am 27.04. einen Vortrag. Und dort wird Gunter Wiehl dann entsprechend auch nochmal ja detailliertere Ausführungen, vielleicht auch zusammen mit diesem Tool. Ich finde das hochinteressant. Da können die Leute dann direkt aktiv werden. Wirst du das dann auch an diesem Abend vorstellen? Und freuen
Genau.
wir uns drauf und machen da auch schon kräftig Werbung dafür.
Genau, also
Entschuldigung, nochmal ganz kurz. Beginn ist wann? Um 19 Uhr? Ich habe die Uhrzeit jetzt nicht im Kopf.
ich meine 19 Uhr, Jürgen.
19 Uhr ist geplant, ja.
Ja.
19 Uhr am Donnerstag, dem 27. April. Genau.
Genau.
FSV
Ja.
Heim hier in Bad Orb. Okay.
Genau. Also vielleicht da auch vorneweg, wir werden da einfach mal ein paar Beispiele uns anschauen, und eben auch nochmal die Heizungssysteme nebeneinander. Und genau, am Ende sind dann im Vortrag auch die Links zu dem entsprechenden Rechner. Und gerne auch nach dem Vortrag, ich bin an dem Abend dann noch da für Diskussionen. Also Wie gesagt, da werden wir uns das mehr im Detail dann mal anschauen, was so eine Umrüstung eigentlich bedeutet, wie man es machen kann, worauf man achten sollte. Das wird so Fokus dieses Vortrags dann sein.
Also
Ne?
dann meine Frage an dich. Hast du einen Schlafsack?
Ja, schauen wir
Ich
mal.
kann mir vorstellen, dass das eine ganz interessante und etwas längere Fragerunde werden
Ja.
könnte, weil das
Ja,
Thema doch,
nee,
glaube ich,
kein Problem.
sehr viele Leute betrifft.
Ja. Ne.
Prima. Sollte man noch auf irgendwas hinweisen, was wir jetzt nicht betont haben?
Ja, vielleicht würde ich ganz gerne noch mal kurz darauf hinweisen auf die sogenannte Sektorenkopplung. Wir haben hier die Mobilitätswende, die haben wir bisher so ein bisschen ausgespart. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, jetzt am Ende des Podcasts. Möchte nur darauf hinweisen, dass Gunter Wiehl auch dort sehr aktiv ist, und ich würde das einfach auch als Vorschlag gerne einbringen. Vielleicht gibt es eine mal irgendwann Folgeveranstaltung, die sich auch mit der Mobilitätswende beschäftigt. Gunter hat mir da im Vorgespräch, im Telefon, tolle Informationen geliefert, die ich so gar nicht wusste. Also, dass man nicht unbedingt, ich habe immer gedacht, zum Beispiel, man muss immer ein besonderes kleines Auto, kleines Elektroauto kaufen. Nein, es kommt auf viele, viele andere Facetten an, die ganz interessant sind. Deswegen, ja, irgendwie der Wunsch könnte sein, dass man vielleicht auch noch mal da einen Podcast dazu macht. Ja, das gebe ich jetzt mal direkt weiter an den Ralf.
Danke dir. Für mich erstmal als absoluten Laien. Ich meine, ihr hängt da jeden Tag mit drin. Meine Hörer, Hörerinnen, Zuschauer, und ich nicht ganz so sehr. Sektorenkopplung, erklär mir doch bitte mal den Begriff genau.
Also Sektorenkopplung ist eigentlich einfach die Wärmeenergie, die Energie, die ich für Mobilität brauche und die Energie, die ich für, sag ich mal, industrielle Prozesse brauche, so wie in den Häusern benötige. Dass ich das zusammendenke und zusammenfasse.
Also
Also,
die ganzheitliche Sichtweise in puncto Energie.
ja, genau. Und ich sage es mal so, aufs Eigenheim nochmal runtergebrochen, dass eben der Strom für das Auto auch vom Dach kommt oder in die Wärmepumpe fließt und dass ich immer entscheiden kann oder mein Energiemanager, also der Computer, den ich da im Haus stehen habe, entscheidet, wohin fließt am besten jetzt Energie? Schicke ich das in die Wärmepumpe oder schicke ich das in das Auto, weil ich im Auto gesagt habe, hier, ich brauche dich morgen bei 60%, um meinen Tagesbedarf an Mobilität zu sättigen. Und das ist das, was wir als Energiesektorenkopplung bezeichnen, dass es eben nicht mehr diese Sperren gibt. Ja, man kann nicht Erdgas ins Auto schieben oder nicht, nee, das Auto, sagen wir es mal so. Oder ich kann nicht den Diesel vom Auto schieben, um meine Lichter zu betreiben im Haus. Und das ist aber genau dann jetzt möglich, wo diese Energiesysteme miteinander verschmelzen und man wird total flexibel dadurch. Ja.
Ja, klingt auch sehr interessant, ist auch, glaube ich, noch nicht ganz so in aller Munde. Gut, wäre vielleicht mal ein Thema für später, genau. Prima. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden und wir sehen uns spätestens am 27. April in der Veranstaltung. Freue mich schon drauf. Ich muss, glaube ich, darauf hinweisen, die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf irgendwas zwischen 80 und 100, glaube ich. Dann wird es langsam kuschelig. Also entweder anmelden oder frühzeitig vorbeikommen und ja, ich denke, alle Hörer, alle Zuschauer sind jetzt erstmal schon mal geimpft, um was es geht und haben einen kleinen Vorgeschmack bekommen, haben jetzt hier die Grundvoraussetzung bekommen, damit sie das auch alles verstehen und auch entsprechend qualifizierte Fragen nachher stellen können an die Fachleute dann vor Ort. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch zum Gespräch gestellt habt und ja, schönen Restsonntag. Ciao, ciao.
Also, dann vielen Dank und gute Zeit. Ja.
Bis dann.
Ja, vielen Dank und alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.